Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 19. Juni 2025.
Hallo Heike, hier ist richtig was los.
In Rom ist richtig was los bei dir? Schon wieder?
Ja, schon wieder. Ja, also jetzt gibt's, also ich sag dir, es ist richtig, richtig was los.
Na dann, erzähl.
Ja, pass auf. Also es gibt einen kleinen Ort bei Rom, der heißt Castel Gandolfo. Und der liegt auf einem Hügel. Genau, das ist 23 Kilometer von Rom entfernt. Und das war immer ein Ort für Leute, die total auf so Katastrophenfilme stehen. Kennst du so Last of Us und sowas?
Also das ist so, alles nicht, ja.
Ja, aber das sind so Filme, da hat's gerade einen Atomkrieg oder so gegeben und alles, die ganze Welt ist. Also das gibt so Leute, die finden das toll, ne? Und die sind also scharenweise nach Castel Gandolfo gepilgert, denn wenn du da hochkamst mit dem Auto, da sahst du einen riesigen Busparkplatz, der war vollkommen leer und völlig überwuchert. Und wenn man da hochkam und dachte, das kann doch nicht wahr sein, warum haben die in einem so kleinen Ort mit knapp 8000 Einwohnern ein Busterminal hingebaut, wie für einen Großflughafen?
Okay.
Da dachtest du, ey, wie gruselig ist das denn hier? Dann gingst du an diesen vielen Buchten vorbei, die also riesige Reisebusse gepasst hätten. Aber mittlerweile war das alles voller Sträucher und voller Gras. Und dachte man, bin ich jetzt doch in The Last of Us oder was? Und wenn du dann das Dorf hochgegangen bist, und dann kamst du auf diesen wirklich wunderschönen kleinen Platz von Castel Gandolfo und da liegen Bars. Und wenn du in die Bars reingegangen bist, setzte sich das Gruseln fort. Weil wenn du da reinkamst, standen da Dutzende von riesigen, vollkommen leeren Kühlschränken.
Das klingt nach Amerika eher. Ja.
Du weißt doch, wie schwierig das ist, einen leeren Kühlschrank sauber zu halten.
Immer so Ferienwohnungen, so Kühlschränke sind immer so eklig, ja.
Ja, genau.
Auch immer so streng.
Genau, du musst dann irgendwie putzen und putzen und putzen. Auf jeden Fall dachte man, wenn man da reinkam, wozu braucht eine so kleine Bar Dutzende von riesigen Kühlschränken? Und deswegen fanden das Leute, die sich gruseln wollten, eigentlich mal ganz toll in Castel Gandolfo.
Okay.
Und der Grund dafür war ganz einfach. Bis zum Jahr 2013 sind die Päpste, also Paul der VI., Johannes Paul der II., Benedikt der XVI., aber auch die Vorgänger, zum Beispiel Pius der XII., die waren immer wieder für lange Zeit in der Sommerresidenz der Päpste in Castel Gandolfo. Das ist ein großes Schloss. Da einen wunderschönen Innenhof und es ist alles so ganz cozy und vor allem ist es nicht so heiß. Und das ist ja da oben auf dem Hügel, direkt über einem See. Der schönste Blick, den hast du aus der Küche, weil die Küche liegt direkt über dem See, also da kommt so eine frische Luft hoch. Und die Päpste sind da im Sommer immer hingegangen. Und das Tolle war natürlich,
dass die Touristen auch, oder wie?
Genau. Ja, okay. Und die Audienzen am Sonntag zum Angelusgebet und am Mittwoch, wenn die Mittwochsaudienz war, war dann in Castel Gandolfo. Und dann kamen in dieses 8000 Einwohner Dörflein, plötzlich 150.000 Pilger.
Schrecklich, ja.
Und das Tolle für dieses Dorf war natürlich, es war ja immer im Hochsommer. Das heißt, die Leute hatten alle einen Wahnsinnsdurst.
Mussten ganz viel Eis essen, überteuertes.
Genau, die haben dann Zehntausende von Dosen und Eisen gekauft Berge von Pizzas, selbstgemachten Brötchen. Es gibt so eine Andenkenstraße, die da hochführte, die ist auch ganz toll. Die Gruselleute fanden die so super, weil da waren total große, völlig verfallene Andenkenläden. Weil, wie gesagt, bis zum Beginn der Amtszeit von Franziskus sind die Pilger dann da halt, also erst Pizza und Cola, Eiscreme. Und wenn die dann zurück zu den Bussen gegangen sind, dann haben die sich irgendwie alle nochmal so ein paar Mitbringsel gekauft.
Ich stelle das gerade so vor wie Mont-Saint-Michel. Kennst du das in der Normandie? Das ist ja völlig überlaufen. Es gibt so ein Musikfestival Wacken hier im Norden, wo dann irgendwie einmal im Jahr ein winziges Dorf komplett überrannt wird von sämtlichen Heavy-Metal-Fans aus der ganzen Welt. Und alles wird zerstört, alle Wiesen werden zerstört. Und jeder kleine Bauer verkauft noch ganz teure Cola irgendwo am Straßenrand. So stelle ich mir das gerade vor.
Ja, so
okay, also das Wacken von Rom.
Es ist nur ein bisschen größer aus dem schlichten Grund, weil das ist nicht einmal im Jahr, sondern das war ja eigentlich Juli und August. Also es war nicht so, dass die nur einmal verdient haben, sondern die haben in Castel Gandolfo, es kommt darauf an, wann der Papst gekommen ist. Manchmal kam das schon Ende Juni, aber in der Regel war es immer Juli, August da. Und dann kam in dieser Zeit Juli und August, also deutlich über 1 Million Menschen, die alle Durst, Hunger, Cola,
Eiscreme. Und dann auf einmal war es vorbei, oder wie? Und dann?
Dann wird Franziskus gewählt. Ja. Und Franziskus sagte ja etwas, was ihn eigentlich unheimlich sympathisch macht. Er hat gesagt, also ich habe hier mein Zimmerchen. Es gibt so viele Arme auf der Welt. Ich will also nicht einen Sommerpalast. Ich will schon keinen Winterpalast und auch keinen Palast, den ich normalerweise wohne. Aber einen Sommerpalast, den brauche ich ganz bestimmt nicht.
Und dann hat er alle Menschen arm gemacht, die da wohnten.
Und dann war es vorbei mit seiner Sommerfrische in Castel Gandolfo und der Bürgermeister von Castel Gandolfo und der Chef der Geschäfte von Castel Gandolfo und die Leute, alle die Bars betrieben haben und die Pfarrer, die kamen immer wieder nach Rom, haben sich immer wieder auf den Petersplatz gestellt mit großen Plakaten und haben gesagt, Heiliger Vater, kommen Sie nach Castel Gandolfo. Aber er hat sich also seit seiner Wahl, muss man sich mal vorstellen lassen, seit 2013 bis zu seinem Tod 2025 nicht erweichen lassen. Also 12 Jahre lang war Schluss in Castel Gandolfo und es wurde, wie gesagt, das Last of Us Dorf mit...
Kannst du Hollywood-Filme drehen? War Al Pacino deswegen da? Aber der hat nicht da gedreht jetzt, ne?
Nein, der war beim Papst, der hat ihm ein Auto geschenkt, weil er gerade hier ein Auto über Maserati dreht. Nein, Al Pacino war deswegen nicht da, aber nicht, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt so ein bisschen traurig, weil diese echte Sehenswürdigkeit in Rom eines Dorfs, weißt du, es gibt doch manchmal so in so Cowboy-Filmen so verlassene Städte in der Wüste, weißt du, dann macht es so quiek, quiek, quiek,
weil dann so eine Tür, so ein
dann weht so ein Ballen und sonst ist dann so genau so eine Atmosphäre, war das.
Und ich ahne, was jetzt kommt, das Ding wird
und
wieder
aufgemacht. Und ich war total begeistert, weil solange der Papst in Castel Gandolfo war, musste ich, also zum Angelusgebet oder auch, der hat ja auch viele Staatschefs empfangen. Ich war mal, ich kann mich daran erinnern, dass Frau Merkel mal da oben bei Benedikt war, wenn er im Sommer da war. Also da war immer was los. Und man
musstest du da immer hoch.
Ja. Ich bin da immer hochgefahren, Und es gab, das war insofern nicht ganz ungefährlich, weil die Stadtpolizei natürlich wusste, dass Zehntausende von Menschen dann kamen. Und die haben da Strafzettel verteilt. Damit hat sich die Stadt dumm und dusselig verdient. Ja. Also du musstest, wenn du da geparkt hast, echt aufpassen, weil da liefen also Horden von Polizisten herum.
Und mit dem Fahrrad war es zu weit, oder?
Das war zu weit, eindeutig zu weit. Ja. Aber was immer ganz blöd war, es gibt ein sehr schönes Restaurant in Castel Gandolfo, da guckt man so auf den See und es ist wunderschön, aber es war damals völlig unmöglich, da jemals einen Platz zu bekommen, weil also erstens waren die Schweizer Gardisten, also die Polizei, die Eskorte des Papstes, die war da immer gemeldet, also die durften da mehr essen und dann noch ein paar wichtige Priester, aber dass du da mal einen Schottentisch kriegst, das war völlig unmöglich, also was, vergiss es, das wolltest du gar nicht erst fragen, weil der Wirt, der hat gesagt, ich kann sie auf die Warteliste setzen,
genau,
aber dann warten sie wahrscheinlich die ganze Woche, bis ihr Platz weiß.
Bis zum nächsten Papst,
vergiss es. Und jetzt, diese Woche, hat Papst Leo der 14. seine Leute angewiesen, also genau gesagt ist, das das Büro des Pontifex hat angewiesen, ich gehe wieder nach Castel Gandolfo. Es wird alles, was es traditionell gegeben hat, traditionell gab es drei Dinge. Das eine war das Angelusgebet auf dem Platz, dann kommt der Papst auf einen Balkon und dann stehen davor Zehntausende von Menschen. Der Papst Benedikt hatte, um den Leuten entgegenzukommen, im Innenhof so Zelte spannen lassen, damit die durch die Hitze nicht so, damit das erträglich ist.
Da gibt's
auch so eine, es gibt auch so eine Berieselungsanlage sogar. Also da war schon für gesorgt. Er wird also das Angelusgebet wieder machen sonntags. Er wird auch die Gottesdienste in den kleinen Kirchlein in und um Castel Gandolfo wieder machen. Das wird Hunderttausende von Pilgern wiederbringen.
Also, und dann sind die ja jetzt am Rasenmähen und am Kühlschränke putzen wie die Irren da, oder nicht? Also haben die schon gejubelt?
Ja. Die haben also nicht nur gejubelt, stell dir das mal vor, nach 13 Jahren, nicht nach 13 Monaten.
Ist denn noch jemand? Vor allem, die müssen ja alles wieder, die Servicekräfte fehlen doch bestimmt nicht nur da.
Die
nicht
müssen
nur
jetzt von null auf, die müssen ja. jetzt von 0 auf 100.
Oh Gott, ja.
Also die Polizisten müssen wieder ran wegen der Falschparker, die Busparkplätze müssen sauber gemacht werden, die Colas müssen in die Kühlschränke gestopft werden. Also die putzen da jetzt, stell dir das mal vor, die müssen jetzt ja Dutzende von Kühlschränken putzen und die müssen, du hast auch recht, jede Menge Servicekräfte einstellen, weil der Run steht also unmittelbar bevor. Und weißt du, was mich hat sehr überrascht, als ich das heute gelesen habe. Also mich hat es überrascht aus zwei Gründen. Der eine war, wir haben als Papst Franziskus die Entscheidung getroffen, hat zu sagen, ich will diesen Luxus eines Sommerpalastes nicht. Da haben viele Kollegen und ich auch gedacht, hinter so einer Entscheidung wird kein Nachfolger zurück können. Aus dem schlechten Grund, weil wir haben ja mal gedacht, wenn jetzt ein Nachfolger hergeht und sagt, ich gehe wieder nach Castel Gandolfo, dann wird er sich ja wieder dem Vorwurf aussetzen, na ja, diese Kirchenoberen, die Päpste, die gönnen sich ja Paläste und Räume und Gebäude. Und deswegen habe ich also gedacht, ich glaube, Castel Gandolfo hat sich für immer erledigt. Das war falsch gedacht.
Ja.
Das zweite Hindernis, das es gibt, und da habe ich auch gedacht, das ist ein erhebliches Hindernis, war Castel Gandolfo war umgebaut worden in ein Museum.
Ach so.
Das heißt, die Räume, in denen früher die Päpste einfach gewohnt haben. Es gibt also zwei ganz berühmte Räume. Der eine Raum ist das Schlafzimmer von Pius XII. Das ist deswegen berühmt, weil während des Zweiten Weltkriegs haben sich ganz viele Bewohner aus Castel Gandolfo, aber auch aus der Umgebung, also aus den Orten rund um den See, da oben gibt es einen großen See, den Albaner See, und aus den Orten rund um den Albaner See haben sich ganz viele Leute in das päpstliche Schloss von Castel Gandolfo geflüchtet, weil die Alliierten immer näher auf Rom rückten und es also schwere Bombardements überall gab.
Ja.
Und die Leute gehofft haben, dass die Alliierten und auch die Deutschen das nicht bombardieren. Deswegen war das also rappelvoll. Und diese Räume, die müssen sie jetzt alle wieder
aufmachen, ja.
Ja, genau. Also da sind Absperrungen eingebaut worden, da waren Seile. Zum Beispiel, es gibt, was ich immer ganz toll fand, es gibt im Innenhof ein Automuseum.
Okay.
Ein Automuseum, ja, das ist ein ganz interessantes Automuseum. Also das ist kein Automuseum, wie du normal ein Automuseum siehst, also ein Ferrari und ein Porsche. Nein, sind die Papamobile ausgestellt.
Ich wollte gerade sagen, die Papamobile, seit wann gibt's die denn eigentlich und sind die so unterschiedlich?
Die sind völlig unterschiedlich und da ist auch das historisch interessanteste Papamobil. Das Papamobil, in dem Johannes Paul II. Saß, als am 13. Mai 1981 Mehmet Ali Aktuş auf ihn geschossen hat. Da kann man also noch sehen, wo die Einschussstellen waren, wo die Kugeln hingefallen sind. Der Papst, die Kugel hat den Papst ja durchschlagen.
Ja.
Also das ist schon so ein Ding, da steht man vor echt so einem Stück Geschichte. Und deswegen gab es auch Leute, die sind eigentlich ganz gerne nach Castel Gandolfo gefahren. Es war zum Beispiel, was ich auch ganz cool fand, es gab also eine Ausstellung in den Wohnräumen des Papstes über Klamotten, was die Päpste so anhatten.
Der wird sich das richtig austoben da. Der kann er jetzt alles durchgucken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die das alles zurückgebaut haben. Also das war auch so ein Argument, dass ich immer gedacht habe, okay, Castel Gandolfo ist ein Museum, das ist eingerichtet wie ein Museum. Da gab es also eine Schalterhalle.
Vielleicht
da konntest
nimmt
du
der doch nur
Ticket
so einen kleinen
ziehen.
Raum da, eine kleine Wohnung. Der vielleicht lässt er alles so und dann hat er so eine kleine Schlafkammer. Das geht ja nicht.
Das geht ja aus mehreren Gründen.
Aus Sicherheitsgründen.
Nein, das hat noch nicht mal was mit Sicherheitsgründen zu tun. Das hat sich einfach damit zu tun, dass wenn der Papst dort ist, wird er auch Leute empfangen müssen. Das heißt, sie brauchen die Empfangsräume, sie brauchen die Durchgangsräume, da werden ja Politiker kommen, er muss
aber
sich ja
vielleicht
auch...
Vielleicht will er da wirklich richtig Sommerpause machen, der hat doch jetzt immer den freien Dienst da, vielleicht sagt er sich, ich mache mal 2 Monate so gar nichts.
Das geht ja nicht. Nee, natürlich geht das nicht, weil stell dir mal vor, der ist gerade in Castel Gandolfo und dann ruft doch Donald Trump an und sagt, also wir möchten jetzt doch Friedensgespräche in Rom machen, ich muss also sofort mit ihnen sprechen.
Er könnte doch theoretisch schnell nach Rom zurück, er müsste die doch nicht alle in Castel Gandolfo empfangen, aber doch.
Das ist richtig, aber es würde das Ganze noch verkomplizieren, wenn die alle wieder runter müssten. Also das sind ja auch immer Hubschrauberflüge. Da gibt es einen ganz berühmten Saal, den sogenannten Saal der Schweizer. Das ist der Empfangssaal, also da ist auch der Audienzsaal. Also ich denke mal, dass der Papst Leo der 14. dort sich, der wird vorbereitet werden, dass er dort Gäste empfangen kann. Es wird auch Leute geben aus Castel Gandolfo, die den Papst jetzt unbedingt begrüßen wollen. Der Bürgermeister, der Chef der Landwirte, der Chef, der die Bars. Also der Papst kann ja nicht sagen, ich bin jetzt wieder in Castel Gandolfo und will hier keinen sehen.
Also aus der Entfernung alles schwer vorstellbar. Aber sag mal, die Kirche ist doch pleite, höre ich immer. Jetzt, das kostet jetzt irre viel Geld.
Ja, die müssen das jetzt wieder umbauen. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, er sagt jetzt was dazu. Aber bisher, es wird bestimmt eine Begründung dafür geben. Und ich kann dazu nur sagen, natürlich sind die Menschen von Castel Gandolfo, die waren ja stinkesauer auf Franziskus, die sind natürlich jetzt im siebten Himmel und sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank widerfährt uns endlich mal Gerechtigkeit. Es gab viele Leute, die auch gesagt haben, also dieses Verhalten von Franziskus, diesen Ort zu ruinieren, das ist nicht okay. Ja. Deswegen ist das immer ein zweischneidiges Schwert gewesen. Natürlich. Aber wie gesagt, dass der Papst da jetzt einzieht, finde ich, ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich nicht.
Also das ist die Big News in Rom gerade.
Das ist die Big News, zumal, was ich schade finde, ich hatte also eigentlich das geplant, dass wenn du kommst im Oktober, dass ich dich nach Castel Gandolfo bringe, weil ich kenne den Verwalter ganz gut.
Ach so, und jetzt und da kommt da keiner mehr rein.
Jetzt komme ich da nicht mehr rein, das tut mir furchtbar leid.
Ach, ich glaube, du hast mir schon von so vielen Orten in Rom erzählt. Ich glaube, wir würden in einem Jahr nicht alles schaffen, was du schon mir vorgeschlagen hast.
Es gibt da eine Stelle in Castel Gandolfo, die habe ich immer geliebt. Weil der alte Verwalter, der ist jetzt mittlerweile in Pension, der hieß Petrillo, und der hat immer mit seinen Putzfrauen geschimpft. Es gibt da ein Fenster, das war immer dreckig. Und Petrillo hat also mit der Putzfrau gesagt, also wir haben hier Gäste, das ist so peinlich. Dieses Fenster ist jeden Morgen, wenn ich durch den Palast gehe, immer verschmiert. Und dann haben die gesagt, wir haben das geputzt und geputzt. Und jeden Morgen ist das wieder verschmiert. Und dann gab es eine Geschichte, die ich sehr geliebt habe, nämlich der Geist von Castel Gandolfo. Der spuckt sozusagen jeden Morgen gegen diese Fensterscheibe, also den Papst zu ärgern oder wie auch immer. Bis sich dann das Rätsel aufgeklärt hat, weil Petrillo hat dann zu Johannes Paul II. Irgendwann gesagt, Heiliger Vater, das tut mir so leid, wenn sie da gibt es ja diesen Korridor, das ist ein Fenster, das ist also immer verschmiert und da gibt es also einen Geist wahrscheinlich, also ein Spuk. Und dann hat Johannes Paul II. Gesagt, nein, das ist kein Spuk, das bin ich.
Was?
Und dann sagte Petrillo, wie bitte? Und dann sagte er, ach, wissen Sie, Herr Petrillo, ich sehe so gern die Sonne aufgehen. Mhm. Und ich habe mein Gesicht zum Aufgehen der Sonne immer an das Fenster gepresst.
Ja, natürlich.
Und, dann schön und deswegen so war der leichten, Abdruck von dem päpstlichen Gesicht war immer an dem gleichen Fenster.
Ein heiliges Fenster, dass man das
geputzt
hat.
Weil man von dort den Sonnenaufgang sehen konnte. Und der hat immer gesagt, ach bitte, lassen Sie mir das nach, putzen Sie das Fenster. Da einfach nicht, weil ich gehe da jeden Morgen hin, weil ich so gern die Sonne aufgehen sehe.
Das ist doch süß. Ja.
Ist doch süß. Ja, und das kann ich dir leider nicht mehr zeigen. Hm. Und was ich dir auch nicht mehr zeigen kann, ist die berühmteste Milia, die Meile, weil also der römische Soldat hatte zur Zeit des Imperiums den Auftrag, mindestens eine römische Meile am Tag zu gehen. Und Kaiser Domitian hat eine gigantische Halle bauen lassen, weil der Palast von Castel Gandolfo steht auf einem römischen Palast, dem Palast von Domitian. Und Domitian hat eine Meile bauen lassen, das heißt eine riesengroße Halle, die ist genau eine halbe Meile lang. Und der Kaiser ist jeden Morgen einmal die Halle rauf und wieder zurückgekommen.
Siehste, wusste man ja schon, für die Gesundheit und so, jeden Tag 10.000 Schritte. Ja.
Genau, das ist ein wunderschöner, magischer Ort. Also den kann ich dir leider auch nicht zeigen. Und ich glaube, was die Leute, die sich jetzt richtig ärgern, naja, so sehr ärgern sich, glaube ich, nicht. Dieser Ort, Castel Gandolfo, hat etwas Magisches, weil es gibt dort, ich glaube, genau 35 Angestellte und die leben wirklich im Paradies. Das ist ein riesiger Park. Mhm. Der Papst kam nicht mehr. Das heißt, die haben da gegärtnert. Richtig, die haben ihre Kinder durch den Park laufen lassen.
Wer weiß, was da los ist, du.
Und jetzt haben die Nachricht bekommen, Papst kommt wieder.
Zucht und Ordnung jetzt.
Ja, da müssen sie erstmal mit ihren Frauen reden, mit ihren Kindern reden. Also zum Beispiel, ich habe mich immer gefragt, es gab eine Reihe von amerikanischen Polen, die haben Johannes Paul II. Ein bedachtes Schwimmbad geschenkt. Das in Castel Gandolfo ist.
Ja, das hast du mir mal erzählt,
Und ich habe mir mal gedacht, die Arbeiter, die da sind, die nutzen doch das Schwimmbad 100%. Da kommt doch kein Mensch rein. Also Nie ist da der Papst. Die können da leben, also wie im Super. Paradies. Die gehen doch da bestimmt mal schwimmen und spazieren. Mhm. Und es gab auch eine ganz berühmte Geschichte, weil der Verwalter hat also gesagt, wenn die Kinder dürfen in Castel Gandolfo spielen, wo sie wollen, aber wenn der Papst kommt, dann ist natürlich Schluss. Mhm. Der Papst hat sich nämlich, Johannes Paul II., hat sich sein Schreibtisch immer vor den Palast von Castel Gandolfo stellen lassen, unter einen Baum und hat dann da im Schatten an seinen Büchern geschrieben, also im Sommer. Und den Kindern war das verboten, da rumzulaufen. Und dann haben aber drei der Jungs, die zu Angestellten des Hauptpalastes von Castel Gandolfo gehören, genau an dem Ort Fußball gespielt und dem Papst den Fußball auf seine weiße Soutane gedroschen.
Ach.
Während er dort saß und schrieb. Und
heilige Bücher verfassen wollte.
Genau, dann ist also der Verwalter ausgerastet und hat also gesagt, die Kinder, also Heiliger Vater, es tut mir so leid und Gott, jetzt haben sie eine eingesaute weiße Soutane. Kinder, kommt mal her, also jetzt gibt's hier Ohrfeigen.
Oh,
und,
no.
Und dann sagte Johannes Paul II., ich möchte dazu etwas sagen. Mhm. Und dann sagte der Verwalter Petrille, um Gottes Willen, der wird jetzt sagen, also das darf nie wieder passieren. Mhm. Ich will ja meine Ruhe, ich schreibe ja heilige Bücher. Mhm. Also das ist ja eine Unverschämtheit. Ich komme überhaupt nur 2 Monate hier in meinen Palast und noch nicht mal dann bin ich vor Fußballspielenden Kindern geschützt. Mhm. Und dann sagte Johannes Paul II., ich möchte etwas dazu sagen. Können die den Ball nochmal herschießen? Ich schieße den dann zurück.
Auch wie süß, ja.
Ja, fand ich auch.
Zwei bezaubernde Papstgeschichten.
Genau, die haben da Fußball gespielt. Ja. Und ich denke mal, die sind jetzt da alle in völliger Fibrillation, weil sie denken, Mann, jetzt ist ja, jetzt kommt, also stell dir mal vor, nach 13 Jahren von 0 auf 100.
Ja, ich merke ja deine Begeisterung, Andreas. Du hast mir jetzt irgendwie 20 Minuten von diesem Ort erzählt. Aber eigentlich wollten wir heute ein bisschen was anderes machen. Willst du vielleicht ein bisschen ablenken von einem sehr heiklen Thema der katholischen Kirche? Stichwort Wölki, letztes Mal angeteasert. Wir wollten
ja, um ehrlich zu sein, hast du recht, ja. Also ich finde das Thema so schwierig, dass ich eigentlich lieber dir noch erzählen hätte, wie die Hühnerstelle in Castel Gandolfo aussieht.
Ja, das verstehe ich, aber wir können sowas auch nicht immer alles weglassen. Wir haben letztes Mal am Ende haben wir darüber gesprochen, wie unwohl du dich mal gefühlt hast in einer Situation. Und ich weiß ja genau, welche du meinst, weil ich war dabei. Das war eine Sendung in Bremen, 3:09. Ich arbeite da manchmal für die Redaktion, hatte auch dich da vorbereitet, also deinen Talk vorbereitet. Und du saßt in der Sendung, wolltest lustig über Rom und den Papst und deine Begeisterung über Franziskus erzählen. Und auf einmal, bäm, war es überhaupt nicht mehr lustig in der Runde. Willst du schildern, wie es dir da ergangen ist, was los war?
Gerne, erzähl du gleich auch nochmal. Also ich erinnere mich vor allem an eins, dass mir der Name Wölki wie ein Schwert in meinen Kopf gestochen wurde. Also es ging, da wurde jetzt gar nicht lange argumentiert. Mhm. Es reichte dieser eine Name, aber Wölki, und ich nicht in Deutschland lebe und auch nicht in der Diözese Köln. Ich war also völlig fertig, dass es eine solche Wirkung hatte, dass jemand wie eine Waffe den Namen Wölki mir entgegenschrieb.
Aber sie hat dich getroffen auch. Es war der Kabarettist Sebastian Puffpaff, der saß mit in der Runde. Felix Neureuther saß in der Runde. Der Sohn der Skilegende, Christian Neureuther, selbst ja auch eine Sportlegende, Skilegende und so weiter. Und die waren jetzt nicht so besonders amused von der katholischen Kirche. Also Felix Neureuther hat erstmal erzählt, dass direkt in seiner Nähe es einen Missbrauchsfall gab in der katholischen Kirche, so dass er gesagt hat, er tritt jetzt mal eben aus, möchte das nicht mehr. Und als er noch mit dem Pastor da in seinem Ort gesprochen, mit dem Pfarrer in seinem Ort gesprochen hat, hat der nur gesagt, ja, man muss auch verzeihen können. Und da ist also Felix Neureuther erst recht die Hutschnur geplatzt. Und Puffpaff war auch so gar nicht gut auf die katholische Kirche und diese ganzen Missbrauchsgeschichten, Vertuschung und so weiter zu sprechen, hat immer nur Wölki, aber Wölki reingehauen.
Genau.
Das war, ja, und dir stand also der Schweiß auf der Stirn und du warst irgendwie in einer ganz komischen Situation, dich verteidigen zu müssen über etwas, womit du ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hast, aber als Katholik.
Ja, mich hat der Moderator damals, also Giovanni auch versucht zu verteidigen und hat gesagt, also Andreas Englisch ist Autor, kein Priester, kein Angestellter der katholischen Kirche. Also wieso prügeln Sie jetzt eigentlich auf den einen? Der hat ja gar nichts getan. Aber es stimmt, aber lass mich doch mal ganz kurz was zu sagen. Also das war jetzt in dieser Show wirklich extrem, da hast du recht. Mhm. Dieser Name Wölki, der platzte wie eine Bombe auf einmal. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte diese Erfahrung vorher schon bei Lesungen gemacht in Deutschland. Also ich sag ja, ich lebe in Rom, also ich könnte über Bischöfe in Italien auch eine ganze Menge erzählen. Mhm. Aber mir war bei Lesungen in Deutschland, ich habe dann also nach einer Lesung immer gesagt, vielleicht haben Sie noch eine Frage, ich komme aus dem Vatikan, das ist ja auch eine gute Gelegenheit. Dann habe ich also wirklich viele Jahre lang immer wieder das Gleiche erlebt, dass Leute aufstanden und sagten, was ist denn mit Wölki? Und dann gab es auch ganz herzzerreißende Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das wirklich oft erlebt, also viele, viele Dutzend Male, also ich würde sagen eher hunderte Male.
Mhm. Also dass Geschichten Leute meinst du Betroffene, auch Betroffene?
Dass Leute, genau, dass Leute gesagt haben, ich bin aus der Diözese Köln. Mhm. Ich habe mein Leben lang, also 30 Jahre lang, freiwillig in der Kirche mitgemacht. Ich habe also war bei der Caritas oder ich habe die Kirchen geputzt oder ich habe keine Ahnung, war im Pfarrgemeinderat. Das waren wirklich Leute, die auch aktiv waren und gesagt haben, ich habe alles hingeschmissen, bin ausgetreten wegen Wölki. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Wucht immer erschreckt, weil ich gedacht habe, mein Gott, da ist so viel Emotionalität, so viel Hass manchmal auch, dass ich dachte, oh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fiel mir wahnsinnig schwer, das jetzt einzuschätzen, weil ich habe erstmal nur wahrgenommen, da sind Leute, die sind zutiefst enttäuscht, ganz viele gläubige Leute.
Das also chronologisch, glaube ich, einmal sozusagen aufarbeiten. Was war denn da? Also warum ist der Name Wölki, warum löst der so viele Emotionen aus? Seit wann ist das so? Also was ist jetzt die Geschichte? Es geht um Missbrauch, es geht um Gutachten, die dann irgendwie nicht veröffentlicht wurden, um neue Gutachten, weil das alte Gutachten nicht gefiel. Kannst du wahrscheinlich besser, also auf jeden Fall besser erklären als ich. Was weißt du denn inzwischen darüber?
Bevor wir jetzt darüber sprechen, möchte ich noch mal eins klarstellen. Das gilt ja für dich wie für mich auf die gleiche Art und Weise. Wir reden über Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Das ist sogar in der Bibel eine vollkommen klare Geschichte. Das ist eine ganz berühmte Stelle im Matthäus-Evangelium. Wer den Kleinen etwas antut, es wäre besser, er nehme sich einen Mühlstein und er würde im Meer versenkt. Also das ist auch in der Kirche eine völlig klare Geschichte. Deswegen ist es ja auch so schwer. Und ich möchte nur sagen, bevor wir darüber reden, müssen wir einmal klarstellen, das ist unverzeihlich. Wir reden hier über ein Verbrechen, das dazu führt, dass Kinder und Jugendliche sich das Leben genommen haben, weil sexueller Missbrauch an Kinder und Jugendlichen sehr, sehr schwer, fast gar nicht therapierbar ist. Also wir reden hier jetzt über ein wirklich schwieriges Thema. Aber es liegt auf dem Tisch von Papst Leo dem 14. Es geht um den Fall Wölki und es ist auch nicht gut, so zu tun, als gäbe es diesen Fall nicht. Es gibt den Fall und deswegen würde ich vorschlagen, legen wir doch jetzt erstmal los.
Ja, okay, dann lass uns anfangen.
Also fangen wir mal damit an, was mich ganz ehrlich, das ist eine Kleinigkeit, an diesem Fall so maßlos überrascht hat. Weil ich mache das jetzt ja, weißt du, haben wir schon tausendmal gesagt, ich mache das schon sehr lange. Mhm. Und ich bin mit vielen deutschen Bischöfen und Kardinälen schon über den Petersplatz in Rom gegangen. Auch mit den Vorsitzenden der Bischofskonferenzen. Ich war gut befreundet mit Karl Lehmann, der leider auch in den Missbrauchsskandal verwickelt war, wie sich später herausgestellt hat. Aber egal mit welchem deutschen Bischofschef der Bischofskonferenz und welchem Kardinal, mit welchem Bischof ich über den Petersplatz gegangen bin, es passierte mir so gut wie nie, dass irgendjemand stehen blieb und uns ansprach und sagte, ach, Herr Lehmann oder ach, Herr Betzing oder ach, Herr, wer auch immer. Die Leute kannten die nicht. Also überhaupt nicht. Also die
sagten, bei Wölki sieht natürlich auch speziell aus. Bist du mit dem auch schon darüber gegangen?
Bei Wölki ist es so, dass wenn ich auch nur sagte, also ich habe vorhin Kardinal Wölki hier gesehen, dann war die Reaktion, selbst bei Leuten, die seit 100 Jahren nicht mehr in der Kirche waren, so explosiv, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Mhm. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, da kam eine Frau auf mich zu und sagte also, ich würde mich ja gern mit Ihnen unterhalten und Sie erzählen ja auch immer was über die katholische Kirche, aber ich werde nicht mit Ihnen reden wegen Wölki. Da habe ich gesagt, okay, dann reden wir halt nicht miteinander, aber darf ich Sie was fragen? Und dann sagte sie, sicher. Da habe ich gesagt, aus welchem Bistum kommen Sie denn und wie heißt denn Ihr Bischof? Und dann sagte sie, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Er sagt ja, aber woher wissen Sie dann so viel über Wölki? Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Ausmaß, dass es jemand auch in diesem Fall leider im Negativen geschafft hat, zu einem der bekanntesten Gesichter der katholischen Kirche Deutschlands zu werden, wobei die jahrzehntelang mit einem ganz anderen Problem gekämpft haben, nämlich, dass sie keinen Mensch mehr wahrnahm. Das jetzt der Fall wirklich ist nicht jetzt, das ist nicht gut für die katholische Kirche, aber wie gesagt, ich fand erstmal, das war das, was ich sagen wollte, dass ich mich das überrascht hat.
Hast du ihn persönlich mal getroffen?
Ich habe ihn also einmal ganz zufällig getroffen, weil er in einem Restaurant abends zu Abend gegessen hat, in dem mein Sohn gekellnert hat. Ich wollte eigentlich meinen Sohn nach der Arbeit abholen und der brachte gerade etwas zu essen an den Tisch von Kardinal Wölki. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja schön, dass Sie hier sitzen. Macht Ihnen das was? Dann habe ich mich dazugesetzt und dann haben wir uns auch unterhalten. Okay. Ich habe ihn auch in Rom ein paar Mal zufällig auf der Straße getroffen. Also ich kenne Kardinal Wölki auch persönlich, so ist das nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich wollte einfach erstmal nur sagen, mich hat diese deutsche Aufreger hat mich total überrascht.
Okay, also du kennst den Wölki ein bisschen, ich weiß nicht so viel. Ist das auch so einer, der mit 5 am Bügelbrett stand und sagt, ich werde mal Priester und ist dann direkt in diesem Priesterseminar verschwunden und hat noch nichts erlebt? Oder ist der ein bisschen anders gestrickt? Wie ist denn der so?
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte den Vorgänger, den Erzbischof von Köln, Kardinal Meissner, ganz gut. Ich kam mit Joachim Meissner nicht gut zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben uns mehrfach unangenehme Auseinandersetzungen geliefert. Wir hatten ein paar Sachen, wo wir zusammengerasselt sind. Das war manchmal nicht so schön. Also ich und Joachim Meissner, wir waren also keine Freunde.
Kein unbeschriebenes Blatt, möchte ich mal ganz vorsichtig formulieren.
Nein, das stimmt. Es gab also mehrere, das ist ja auch das, was mich an dem Fall Wölki so unheimlich wundert. Meissner hatte ja, wie du sicher weißt, einen, wie ich finde, wirklich fast unverzeihlichen Fehler gemacht, als er über Kunst im Kölner Dom als entartete Kunst sprach. Da hat sie ja dann völlig zu Recht von den jüdischen Gemeinden, aber auch vom Zentralrat der Juden, also eine bitterböse Reaktion gegeben, die völlig richtig war, weil also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte aus meiner Sicht schon sein Rücktritt sein müssen, weil als, weißt du, wenn das jemand macht, der einfach nicht gebildet ist und dumm, dann ist das auch immer schlimm. Aber wenn jemand, der eine moralische Institution zu sein meint,
und dann so eine Macht auch hat, so eine Position,
dann das größte Bistum Deutschlands repräsentiert, angesichts von einem solchen Verbrechen der deutschen Geschichte, das fand ich unverzeihlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dennoch, auch zu der Zeit, kann ich mich daran erinnern, dass kein Mensch über Joachim Meissner gesprochen hat. Die wussten überhaupt nicht, wer das war. Ich kann mich an Besuch in Rom erinnern mit Meissner, wo Gläubige ganz normale über den Petersplatz gegangen sahen und sagten, wer ist das denn da an ihrer Seite? Statt zu sagen, das ist doch der Kardinal, der diesen großen Fehler gemacht hat. Auch diese ganzen Sachen, die mit Meissner wirklich die äußerst unangenehm waren.
Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Meissner aussieht. Vielleicht liegt es daran, dass Wölki so speziell auch so eine spezielle Optik hat, dass man sich die besser merkt.
Ich glaube, also Meissner sah sehr viel auffälliger als der schlanke, trainierte.
Meissner war ja beim Thema Missbrauch auch nicht so ganz.
Der hat ganz ohne jeden Zweifel verschleiert. Gibt es überhaupt keinen Zweifel daran? Also das ist aktenkundig, das ist alles bekannt. Aber der Anfang von Wölki war also erstmal, würde ich sagen, aus meiner Sicht eher sympathisch, weil er sehr ähnlich meinem ist. Also er ist aus einer Familie, die Flüchtlinge sind, nach dem Zweiten Weltkrieg nach Westdeutschland kommen. Er wächst in einer Flüchtlingssiedlung auf. Vater ist Elektriker, Mutter ist Hausfrau. Also ist alles ganz bodenständig. Er macht einem ganz normalen Gymnasium Abitur. Also er ist nicht in irgendeiner kirchlichen Institution. Er geht zum Wehrdienst, also ist bei der Bundeswehr und hat auch eine Freundin und entscheidet sich erst relativ spät, Theologie zu studieren und wird auch erst mit 30 Jahren Priester. Okay. Das ist erstmal so, ich mag Leute, die sich auch mal erst das ganz normale Leben gekannt haben, immer ganz gerne, dass man denkt, der ist also nicht aus so einer Blase. Er macht dann relativ schnell Karriere, wird Bischof in Berlin. Das war ein schwieriger Posten. Der Vorgänger Sterzinski, der hatte in Rom große Schwierigkeiten. Also man hat das, die Probleme, weil Sterzinski war jetzt nicht so wahnsinnig geschickt, was Geld anging. Deswegen galt Berlin immer als ein Schleudersitz. Okay. Es gab also viele Leute, die gesagt haben, da müssen wir jemanden hinschicken, der also integer ist und der auch aufhört, so wenig geschickt mit Geld umzugehen, wie das Kardinal Sterzinski war. Also das war von Anfang an klar, dass ein schwieriger Job ist. Mhm. Es gibt so Bistümer, da schickst du jemanden, das ist kein Problem. Münster ist eigentlich kein Problem, München ist kein Problem. Mhm. Aber Berlin war ein Problem.
Okay.
Er macht dann etwas eigentlich sehr Sympathisches. Er zieht in den Arbeiterstadtteil, in den Wedding, fährt mit dem Fahrrad rum und ist für Berlin eigentlich erstmal von meiner Sicht aus Rom aus gesehen eine gute Wahl. Weil also Stadt, das ist ja so eine Stadt, die ist sowieso nicht so ganz einfach für Katholiken. Da gibt es auch nicht so viele Katholiken.
Nee, genau.
Und da nicht so protzig aufzutreten. Mhm. Er hat sich dann auch mit Vertretern von LGBTQ getroffen. Er hatte ja so eine eigene, hat ja auch eine sehr konservative Haltung. Das ist ja auch okay. Mhm. Ich meine, Menschen sind unterschiedlicher Meinung. Das war schon alles okay. Aber ich würde mal sagen, er hat sich für Flüchtlinge eingesetzt, hat sich für Arme eingesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich über Rainer Maria Wölki aus seiner Zeit in Berlin nur wirklich Positives gehört habe. Das lag auch daran, das war nicht unwesentlich. Ich fand das wichtig, dass er Frauen in hohe Positionen befördert hat. Das war in Berlin nicht üblich. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir jemand damals gesagt hätte, im Jahr 2014, als er also von Berlin nach Köln geschickt wurde, hätte ich gesagt, der ist super. Der hat einen guten Job in Berlin gemacht. Das war nicht einfach. Keine Skandale, kein Ärger. Was in Berlin nicht einfach ist, er hat nicht irgendwelche Proteste ausgelöst. Mhm. Alles gut.
Die Wahl nach Köln. Er hat ja Karriere gemacht. Er hat dann ja weiter Karriere gemacht.
Und die Wahl nach Köln, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch gut. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich kannte diese Proteste gegen Joachim Meissner, weil Meissner hatte mit Köln überhaupt nichts zu tun, sein ganzes Leben lang. Der war ja in der DDR gewesen, stammte aus der DDR, war Erzbischof von Berlin geworden. Aber mit Köln und der Mentalität in Köln hatte Meissner überhaupt nichts am Hut. Und wenn ich damals mit Gläubigen zu tun hatte, haben die immer über Meissner geschimpft. Dann hat mir das Gleiche gesagt, wir in Köln, wir sind speziell. Ja. Wir haben so eine rheinische Art. Ich kann ganz ehrlich sagen, jetzt mache ich mich wahnsinnig unbeliebt in Köln, aber ich kann mit Karneval nicht wirklich wirklich was anfangen.
Ich als Norddeutscher habe es auch nie verstanden.
Ich finde es aber völlig okay, wenn Menschen Karneval feiern, finde ich das alles. Ich sehe es und sehe es auch gerne mir mal an, aber ich habe immer gedacht, jemand, der Kardinal in einer so wichtigen Stadt wie Köln wird, der sollte auch aus Köln sein. Und das war bei Wölki ja so. Mhm. Der stammt aus Köln, das heißt, der kannte die Stadt, der kannte das Bistum, der wusste auch über die Facettenreichtum. Mhm. Ich kann dazu nur sagen, ich kann mich daran erinnern, dass ich auch ein Interview hatte 2014 und jemand gesagt hat, wie beurteilen Sie denn, dass Rainer Maria Wölki jetzt nach Köln geht? Habe ich gesagt, das ist ungewöhnlich, das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Weil,
lass uns doch ans Eingemachte mal gehen, weil wo fangen denn seine Probleme jetzt an?
Also
was hat er falsch gemacht?
Was passiert
oder was
ist,
wird ihm vorgeworfen? Ja.
Also was passiert ist, wie du auch weißt, ist, in die katholische Kirche erlebt einen Erdrutsch. Das ist ja nicht mehr eine Katastrophe, ein Skandal gewesen. Das war ja wirklich ein Tsunami. Mhm. Weltweit, nicht nur in Deutschland, in Irland, in Deutschland, in den USA, Italien, Spanien, wird bekannt, dass es Abertausende von Fällen sexuellen Missbrauchs, also sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen gegeben hat. Das führt zu einer gewaltigen Welle des Protestes von Menschen, die innerhalb der Kirche sind. Die sagen also, das ist nicht mehr meine Kirche. Zu Recht kann ich auch verstehen. Die sagen also, wir wollen, das ist einfach eine rote Linie. Mhm. Ich fand es wichtig, festes Mal zu sagen, die katholische Kirche hat meiner Ansicht nach in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten viele rote Linien übertreten. Ich sag mal, eine ganz berühmte. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein österreichischer Bischof dafür gesorgt, dass schwerste Kriegsverbrecher unbehelligt über die sogenannte Rattenlinie nach Argentinien geflohen sind. Darunter war unter anderem Franz Stangl, das war der Kommandant des KZ Treblinka, der hat über 1,5 Millionen Menschen umgebracht. Ja, der ist völlig unbehelligt nach Lateinamerika geflohen, mit Hilfe der katholischen Kirche. Das betrifft unter anderem auch einen noch berühmteren Josef Mengele, der auch mit Unterstützung der Kirche, du weißt sicher, wer das ist dieser KZ-Arzt in Auschwitz,
der ist Versuche gemacht hat.
Ja, genau. Der ist 1979 bei einem Badeunfall in Brasilien ertrunken. Dem ist nie etwas passiert. Ja. Da habe ich auch immer schon gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg hätte es so eine Zäsur gegeben und die Leute hätten gesagt, mit einer Kirche, die Menschen die verschont, die diese Katastrophe, diese wirklich maßlose Katastrophe ausgelöst hat. Aber das ist ausgeblieben. Die Leute sind in die Kirche gelaufen.
Ja.
Das war bei dem Missbrauchsskandal anders. Das war eine echte Zäsur. Da war für viele Leute wirklich komplett Schluss.
Ja.
Und in dieser Atmosphäre ist natürlich, sind viele Bistümer jetzt betroffen, weil es geht immer um das Gleiche, die Aufarbeitung von dem, was passiert ist. Und es gibt dann eigentlich eine ganz einfache Forderung an viele Bistümer zu sagen, bitte, was ist denn bei euch in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt passiert?
Genau.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann nur 2018 auch positiv überrascht, weil es gab zwei Bistümer, die sofort gesagt haben, wir wollen aufklären, München und Hildesheim. Und danach kam sofort Köln. Und ich habe damals, ganz ehrlich, ich habe damals noch gesagt, guck mal, jetzt kann man doch sehen, wie sich die Spreu vom Weizen trennt.
Aber kurz, die wollten intern selbst aufklären. Es ist ja nicht jemand von außen gekommen, der gesagt hat, wir klären das jetzt auf, sondern die haben gesagt, wir klären das jetzt selber auf, ne?
Nee, die haben eine Anwaltskanzlei beauftragt, eine externe Anwaltskanzlei. Anwaltskanzlei. Die hieß, glaube ich, Westphal-Spilker Wastel, genau.
Das war jetzt in Köln, meinst du jetzt, ne?
Genau, die Kölner haben diese Anwaltskanzlei beauftragt und diese Anwaltskanzlei, die haben die auch nicht aus irgendeinem Zufall beauftragt, die haben die aus dem beauftragt, weil die schon für München ein ähnliches Gutachten erstellt hatten.
Aber wieso muss denn die katholische Kirche, wieso beauftragt denn die katholische Kirche jemanden, weil sie sind doch immer noch der Auftraggeber, müsste nicht der Staat in dem Fall, also das Rechtssystem eingreifen?
Es gibt einen ganz simplen Einwand. Es gab schlicht und einfach zu dem Zeitpunkt keine Kläger. Das heißt, natürlich ist es in Deutschland so, dass wenn jemand zur Polizei geht und sagt, mir ist das und das passiert, greift die Staatsanwaltschaft ein.
Ja, genau.
Ganz normal.
Aber es gab zwei Ausnahmen, die sich gemeldet haben.
Es gab zwei Ausnahmefälle. Ja. Der eine Ausnahmefall ist Verjährung. Und der zweite Ausnahmefall ist, das trifft einfach ein, wenn du sagst, es gibt einen solchen Fall aus dem Jahr 1962, dann sagt die Staatsanwaltschaft, sorry.
Ja,
das ist 60 Jahre her.
Ja.
Das zweite Problem ist, das war schlicht und einfach der Mangel an Beweisen. Also es ist schlicht und einfach auch gar nicht so einfach nachzuweisen, dass im Jahr 1970 an dem und dem Tag das und das passiert ist. Also überleg mal, wir sind heute in so einem digitalen Zeitalter. Es gibt eine Flut von Fotos von jedem von uns.
Davon wird es auch nicht so viel gegeben haben. Aber ich meine, Kindern glaubt man noch viel weniger. Und dann ist da die große Scham natürlich der Menschen, die das erlebt haben. Die Traumatisierung, Verdrängung.
Richtig. Ich habe mit Betroffenen beruflich zu tun gehabt. Mehrfach. Also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel, dass ich sie getroffen habe während des Besuchs von Benedikt dem 16. in Deutschland. Da war vor dem Brandenburger Tor eine Aktion. Es gibt ja mehrere betroffenen Organisationen. Eine ist die des Eckigen Tisches. Also ich habe mit denen Kontakte gehabt, ich habe mich mit denen unterhalten. Ich wollte dazu nur sagen, es ist ja vollkommen klar, es hat Menschen gegeben, Betroffene gegeben, die gesagt haben, wir möchten den Tätern ins Gesicht sehen. Es hat Betroffene gegeben, die gesagt haben, wir möchten das ruhen lassen.
Ja.
Es hat Betroffene gegeben, die, und das gibt es in diesen Fällen sehr häufig. Das war eigentlich das, was die selber, glaube ich, mit am schmerzhaftesten fanden, dass die gesagt haben, die Kirchen blocken das alles ab und es glaubt kein Mensch. Also das habe ich ganz oft gehört.
Die allgemeine Meinung, die auch irgendwo rumgeistert nach wie vor.
Und ja, das ist alles andere. Die hatten recht. Das haben also viele Untersuchungen ja gezeigt.
Ja.
Leider auch in Mainz, bei dem, wie gesagt, von mir noch befreundeten Erzbischof Karl Lehmann. Es hat eine Strategie vieler Bistümer der Diskreditierung der Betroffenen gegeben. Es hat eine Strategie gegeben, zu sagen, das ist alles erfunden, das glauben wir alles nicht. Das ist alles richtig.
Und die Kirche zu schützen, also um einzelne Menschen zu schützen oder die Institution zu schützen. Wie siehst du das?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also weißt du, was mich so ja, mich so enttäuscht hat. Lehmann hat in dem Fall der schwangeren Konfliktberatung, da ging es darum, wie, ob man schwangeren Frauen beistehen soll, auch in dem Fall, wenn sie sich gegen ein Kind entscheiden. Da hat er einen, wie ich finde, mutigen, tollen Kampf geführt. Und wir haben ganz oft über Betroffene, über Opfer darüber gesprochen. Und ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass der auch Menschen in seinem Bistum abbügelt, die so etwas erlebt haben. Aber ich glaube, was soll ich dazu sagen? Nicht sehen wollen, eine, bei Josef Ratzinger hätte ich gesagt, war es lange eine übertriebene Liebe zu einer Institution Kirche, dass er das gar nicht wissen wollte.
Ja.
Viele unerfahren, dann ist das so eine Geschichte, das diskreditierte die Kirche ja auch so gewaltig, dass sie natürlich alle darum rumgetanzt sind. Also ich kann dir keine Antwort darauf geben. Ja. Ich kann dir nur sagen, es muss eine Vielzahl von Motiven gegeben haben, dass sie wirklich massiv gesagt haben, wir diskreditieren Menschen, die das erlebt haben. Also das ist leider wahr. Das ist
und wir stehen passiert. Nicht zu der Verantwortung. Also wir haben übernehmen nicht die Verantwortung.
Ja. Genau, und dann kommt etwas dazu, darüber rede ich ungern, aber darüber reden auch meine Freunde in der Kirche. Wie du weißt, ich bin katholisch, ich glaube an Gott und ich finde diese Kirche gut, aber auch meine Freunde reden über diesen Fall ungern und das ist ein ganz einfaches Problem. Zu Beginn der 80er Jahre merkt die katholische Kirche in Deutschland ganz drastisch, dass sie viel zu wenig Nachwuchs haben. Das heißt, in den Seminaren melden sich viel zu wenig junge Männer, die sagen, ich möchte katholischer Priester werden. Und wenn du mit, ich sag ja, Freunden von mir redest und sagst, sag mal, in deinem Seminar, in deiner Priesterausbildung, waren da Leute bei, von denen du gedacht hast, die sollten echt was anderes machen? Da kommt zu 100% die Antwort, ich kannte den und den und den und die waren absolut ungeeignet. Die wollten aus ganz anderen Gründen Priester werden, als wirklich Menschen Priester werden sollten.
Nenne mir die Gründe.
Er sagte, ganz viele waren sich in ihrer sexuellen Orientierung nicht sicher. Ganz viele waren zutiefst verunsichert, auch was ihr Leben anging. Und ich habe auch viele Freunde gehabt, die gesagt haben, es gab in unserem Seminar junge Priester, die ganz offensichtlich interessiert daran waren, in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen zu kommen. Das hat es gegeben.
Also die ersten, die einfach sexuell nicht wussten, wo sie stehen, haben gedacht, durch das Zölibat oder den Zölibat, wie man möchte, löschen sie das einfach aus.
Ja,
ist das so ein naiver Gedanke? Ja, okay, das funktioniert natürlich nicht.
Entgehen einfach dieser Frage, das funktioniert nicht.
Genau, das funktioniert nicht, sondern das kocht dann irgendwann über, im schlimmsten Falle, und endet in Missbrauch. Okay.
Also muss ich immer in Missbrauch enden. Es gibt da ganz andere Sachen auch. Aber richtig ist, es gibt Menschen mit einem nicht klaren sexuellen Orientierung, die sich von der katholischen Kirche angezogen fühlen.
Ich glaube, man ist in dem Alter ja auch sexuell unreif. Also sind wir alle.
Genau.
In dem Alter, in dem man ins Priesterseminar geht, wie alt ist man da? 20?
20, ja.
Ja, dann weiß doch kaum jemand irgendwas groß über Sexualität, über seine eigene Sexualität. Man ist sexuell unreif und dann blockt man das ganze Thema ab, indem man sagt, juhu, Zölibat.
Genau.
Ja. Und dann brodelt es irgendwann möglicherweise. Ja.
Richtig. Und das Zweite ist, es hat auch Leute gegeben, das haben mir Leute auch gesagt, die sind einfach ungeeignet. Die wollten aus Gründen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, Priester werden. Aber die Leute in der katholischen Kirche, die verantwortlich waren, zu sagen, du ja, du ja, du nein, die haben sich
genommen.
Natürlich. Das ist der Ursprung allen Übels. Sie haben in dieser Zeit Leute, die sich gemeldet haben, nicht vernünftig auf ihre Eignung überprüft.
Aber was ist denn mal früher anders? Wurde mal jemand nach Hause geschickt?
Früher gab es Menschen, die rannten in den Priesterseminaren die Bude ein. Da konnte man sagen,
aber
ich kenne jede Menge Leute, die gesagt haben, ich bin in einem Priesterseminar gewesen und von uns, in unserem Jahrgang sind so und so viele nie genommen worden. Ja. Nee. Das hat sich nur zugespitzt in einer Zeit, wenn die katholische Kirche ungefähr 350 neue Priester pro Jahr braucht.
Und
es kommen 10 oder 20 oder 30. Dann ist doch keiner von diesen Verantwortlichen, die Regens heißen, die sind doch so da und sagen, pass mal auf, ich habe hier drei Leute, die sind nicht geeignet. Sondern
aber
die sagen,
ganz ehrlich, wenn da jetzt jemand ist, oder jemand ist in so einem Priesterseminar, ist meinetwegen geeignet und er merkt, sein Kumpel ist eigentlich pädophil, steht auf kleine Kinder. Und muss man sowas dann nicht eigentlich melden? Anstatt dass man mit denen zusammen, aber es ist ja offensichtlich dann auch nicht passiert, oder?
Also die Fälle sind ja nie so eindeutig. Es ist ja nie so, es gibt
also ein Verdacht, erzählt auch keiner.
Genau, also ich bin selber manchmal in das zu Fortbildungen bei Priesterseminaren eingeladen worden. Ich sollte da so ein bisschen was Lustiges aus dem Vatikan erzählen. Und da waren Leute bei, wo ich gedacht habe, also ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, den habe ich gefragt, sagen Sie, was mich wirklich interessieren würde, warum Sie denn Priester, warum wollen Sie eigentlich Priester werden? Ja. Was ist denn Ihr Beweggrund? Und der sagte, ich lebe gerne nachts. Da habe ich gesagt, dann sind Sie aber als Priester nicht geeignet, weil ich kenne keinen, nicht sehr viele Priester, die nachts arbeiten. Da sagte er, ich fühle mich vom Dunklen angezogen. Und da dachte ich, ey Junge, mach was anderes. Genau. Mach einfach
Leuchtturmwärter, echt.
Ja, genau. Also ich glaube, dass das ein Fehler war, der für den die Kirche dann Jahrzehnte später gebüßt hat, dass die Leute genommen haben, von denen sie selber wussten, die sind nicht geeignet. Das, glaube ich, ist ein ganz springender Punkt. Aber jetzt zurück zu Wölki.
Ja.
Der hat, und da kommen wir dann zu dem ersten Mal, wo es gekracht hat, ein Gutachten in Auftrag gegeben bei dieser Münchner, bei dieser Agentur, bei dieser Anwaltskanzlei. Genau. Dann kommt das und was dann passiert, war natürlich eine Katastrophe, weil er sagt, es gibt ein Gutachten, die haben aufgearbeitet, aber es ist so, dass wir das nicht veröffentlichen können. Er hat in einem Interview dann gesagt, es liegt auf der Hand, dass Personen hier in Köln ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind und Kinder und Jugendliche wissentlich einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt haben. Deshalb will ich schon jetzt alle Betroffenen um Vergebung bitten. Ich schäme mich für das, was hier geschehen ist. Mhm. Also dem war klar, da ist etwas passiert, das war nicht okay. Und gibt ein Gutachten in Auftrag und veröffentlicht es dann nicht. Und dann sind natürlich alle auf ihn los.
Das ist verschwunden komplett, das ist ein Gutachten. Also es
Nein, das ist nicht verschwunden. Er hat das nicht veröffentlicht. Es hat dann später einige seltsame Regelungen gegeben, wie man das einsehen durfte. Journalisten wollte er die Einsicht erlauben, aber die durften nicht darüber schreiben. Die sollten also eine Klausel vorher unterschreiben. Also, egal, ich glaube, dass dieser ganze Fall Wölki da beginnt.
Aber es gab noch ein März, Gutachten, oder nicht?
Ja, ich wollte sagen, also ich glaube, dass dieser März 2020 entscheidend ist, als alle gesagt haben, da hat es ein Gutachten gegeben und Wölki hält das zurück. Ja. Und da haben alle das Gleiche gedacht und haben gedacht, weil er schuldig ist. Weil Wölki selber in dem Gutachten steht, schmeißt er das jetzt in die Tonne.
Aber so war es ja nicht, ne?
Genau so war es nicht.
Aber wen wollte er denn decken? Wen wollte er denn schützen? Weil das klingt für mich ja so.
Jetzt gibt es zwei Lesarten. Die einen sagen, er wollte Leute schützen, von denen später rauskam, dass sie in diesem Gutachten standen. Mhm. Es gibt die andere Seite, die sagt, das Gutachten war tatsächlich nicht okay.
Inwiefern?
Weil es Verdachtsmomente gegeben hat, die sich nicht belegen ließen. Wenn du aber an einem so heiklen Fall, also nehmen wir an, du hättest eine Mitarbeiterin. Und es gibt ein Gutachten, das sagt, könnte sein, dass ihre Mitarbeiterin sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern ausgeübt hat. Aber sie wissen es nicht ganz genau. Bist du sicher, dass du die dann an den Pranger stellen würdest?
Nee, aber dann würde ich sagen, dann müssen wir jetzt noch tiefer reingehen. Aber dann
das ist passiert. Deswegen hat er ein zweites.
Aber dann mit einer anderen Kanzlei, oder nicht?
Genau, er hat einen Strafrechtler beauftragt. Und dieser Strafrechtler sollte nochmal untersuchen. Und jetzt hast du völlig recht. Jetzt ist natürlich der Eindruck entstanden, dem hat das erste Gutachten nicht gepasst. Deswegen hat er es verschwinden lassen und ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Und dieses Gutachten sollte jetzt alles reinwaschen. Das Komische war, es war aber gar nicht so. In Wirklichkeit kommt bei der Veröffentlichung dieses sogenannten Gerke-Gutachtens heraus, dass der verstorbene Kardinal Joachim Meissner, dem Kardinal Rainer Maria Wölki zweifellos sehr eng verbunden war, das war sein Sekretär. Es stellt sich raus in diesem Gutachten, dass Kardinal Joachim Meissner sehr, sehr tief in diese ganze verstrickt war, ohne jeden Zweifel Akten hatte. Die führte er unter dem seltsamen Titel Brüder im Nebel.
Ach, das habe ich irgendwo gelesen. Ja, also das ist ja schon, das klingt ja schon so nach dem Motto, ach, haben die sich ein bisschen verirrt, war wohl ein bisschen schummerig.
Also es gibt keinen Zweifel, dass aus dem Gutachten hervorgeht, dass Joachim Meissner, der Mentor und auch der Kumpel von Rainer Maria Wölki, Bescheid wusste, dass er vertuscht hat, Missbrauchsfälle, dass er Aufklärung verweigert hat, dass er sich für die Opfer nicht gekümmert hat, dass er die Betroffenen nicht ernst genommen hat, dass es keine Sanktionen innerhalb der Kirche gegeben hat. Das alles ist völlig klar. Gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja. Das heißt, es ist überhaupt nicht vertuscht worden, was vorher passiert ist. Und in dem Gutachten steht auch drin, dass man Wölki strafrechtlich nichts vorzuwerfen hat.
Da, also der er kommt war nicht in irgendeiner Form daran beteiligt.
In keiner Form daran beteiligt.
War vielleicht ein bisschen zu eng an seinem Kumpel dran, an seinem Vorgänger dran, so dass man da vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatte,
genau, und jetzt kommt aber als Folge dieses Gutachtens, feuert Wölki, also entbindet von ihren Aufgaben, drei Vorgesetzte, das ist der Weihbischof Schwaderlapp, Ansgar Puff und Günther Assenmacher, die im Verdacht stehen, vertuscht zu haben. Also die sind nicht im Verdacht, Täter gewesen zu sein, sondern die stehen im Verdacht, vertuscht zu haben.
Und ja, ganz kurz, aber was ist mit den Tätern denn? Also was ist denn mit denen passiert?
In fast allen Fällen waren diese Täter ja längst tot. Das waren Fälle, die aus den 70er Jahren, zum Teil aus den 60er Jahren waren. Oder aber sie waren so alt, dass viele von ihnen, in einem Fall ist es so, so dement sind, dass sie eigentlich nicht mehr strafmündig sind. Dadurch entsteht in Köln eine so explosive Stimmung, dass der Vatikan sich jetzt langsam gedrängt sieht, etwas zu tun. Weil die sagen sich, wenn das alles in den rechten Dingen zugehen würde, warum treten dann tausende Leute aus der Kirche auf? Warum gibt es einen solchen Aufstand gegen Wölki? Warum ist dieser Name mittlerweile so verhasst? Warum ist dieses Gutachten zurückgezogen worden? Und einer der Punkte war ganz entscheidend, weil Wölki hatte einen Betroffenenbeirat eingeführt.
Das heißt?
Das waren Menschen, die betroffen waren, schlicht und einfach Opfer.
Ja. Und die durften mitreden.
Die durften mitreden. Und denen hat er das erste Gutachten noch vorgelegt. Er hat gesagt, pass mal auf, wir müssen jetzt darüber abstimmen. Okay. Sollen wir das veröffentlichen oder sollen wir es nicht veröffentlichen? Und die sagen in einer Abstimmung, ja, das Gutachten bleibt unter Verschluss.
Ach so. Okay.
Es gibt eine Abstimmung, das Gutachten bleibt unter Verschluss. Später stellt sich heraus, dass einige Mitglieder dieses betroffenen Beirats gesagt haben, wir sind dazu gedrängt worden. Wir wollten das eigentlich nicht. Das ging so schnell. Und in dieser ganzen völlig unklaren Lage sagt jetzt der Vatikan so, jetzt ist Schluss. Wir müssen jetzt endlich mal wissen, was ist da eigentlich los. Es gibt wahnsinnig viele Proteste. Die Leute gehen auf die Straße. Die Leute sind enttäuscht. Viele Menschen, die jahrzehntelang der Kirche ganz eng verbunden waren. Also es ist nicht nur ein kleiner Sturm im Wasserglas, sondern ganz offensichtlich hat sich in Köln etwas zusammengebraut, das so explosiv ist, dass es das ganze Bistum völlig durchschüttelt. Ja. Wer ist eigentlich daran schuld? Weil selbstverständlich muss der Mann oben an der Spitze, Rainer Maria Rölki, dafür gerade stehen, was in seinem Bistum los ist.
Ja, klar.
Und deswegen schicken die also zwei Visitatoren. Der eine ist der Schwede Anders Arborelius, Bischof von Stockholm.
Den kenne ich noch, hier. Kardinal doch, der war Papabile.
Genau, der hatte Chancen, Papst zu werden. Ja, genau. Also der Mann gilt als ein Mann mit ausgesprochen cooler Art an Sachen heranzugehen, was ja für den Schweden auch normal ist. Und der zweite ist Johannes von den Hände, der Bischof von Rotterdam. Also die beiden kommen jetzt nach Köln und die sollen jetzt mal gucken, was ist mit diesem betroffenen Beirat, was ist mit den Fällen passiert, ist Wölki schuldig geworden? Wenn Wölki schuldig geworden ist, ist der Papst jetzt am Zug, muss er schlicht und einfach ihm den Rücktritt nahelegen. Ja. Das war es, worum es ging. Und das war auch diese spannende Situation im September 2021. Und dann kommt das, was für den Papst damals so überraschend war. Diese drei beiden Visitatoren sagen, wir haben nichts gefunden, was Kardinal Rainer Maria Rölki rechtswidrig getan hat. Aber eine Sache ist ganz klar, die Kommunikation mit den Mitgliedern, also den Gläubigen in dieser Diözese, die war grottenschlecht. Hier ist etwas passiert, das hätte nicht passieren dürfen. Und dann kommt sozusagen der überraschende Coup, weil jetzt geht Rainer Maria Wölki in die Offensive und sagt, okay, ich biete dem Papst meinen Rücktritt an.
Ja, und ich hätte doch einfach sagen können, jo, oder? Hätte der Papst sagen können,
der Papst hätte sagen können, Ruhe im Karton. Bietet, richtig. Und was danach passiert ist, ja, meine Liebe, das müssen wir nicht so besprechen.
Und warum warum Franziskus nicht einfach gesagt hat,
das müssen wir nächste Woche.
Du kennst den Grund?
Ja, natürlich kenne ich den Grund.
Du warst nicht fertig. Aber das heißt, nächste Woche haben wir Wölki immer noch hier.
Nächste Woche
haben wir Wölki fast gesagt.
Weißt du, das Thema ist so wichtig in der deutschen
Kirche. Ja, das ist super wichtig.
Und das ist so wichtig auf dem Schreibtisch von Papst Leo dem 14. jetzt, weil der muss sich mit diesem Fall beschäftigen. Und ich glaube, irgendwann, er hat jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Weiterhin nichts tun, da werden alle sagen, jetzt wird es aber mal langsam Zeit, weil du kennst den Fall, du bist schon relativ lange im Amt. Also zeichnet sich ab, es passiert wieder nichts wie unter Franziskus. Oder aber in den nächsten Wochen passiert etwas.
Und wir brauchen doch die Kirchensteuern, dürfen nicht so viele Leute austreten. Also muss er was tun. Was glaubst du, was wird er tun? Weißt du schon? Dachte mir auch nächstes Mal.
Nein. Sag's dir nächste Woche.
Oh, du machst mich fertig. Alles klar.
Okay, mach's gut, meine Liebe.
Bis nächste Woche.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss, tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.